Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Am Freitag gab es den Eklat in Berlin bei der Ausstellungseröffnung durch die amerikanische Fotokünstlerin Nan Goldin. Schreierei und Vorwürfe. Heute nun ein Symposium zum Thema Kunst und Aktivismus. Ob auch diese Veranstaltung aus dem Ruder gelaufen ist, gleich werden wir es hören. Dann gibt's mehr Licht für Berliner Schülerinnen und Schüler in neuen Holzgebäuden eines Frankfurter Architekturbüros. Der Clou dabei: Diese Schulen werden seriell hergestellt, pünktlich und günstig, und das gleich dutzendfach. Und schließlich erfahren wir, ob Basler Bürger bereit sind, Steuergelder für den Eurovision Song Contest auszugeben, für eine große ESC-Sause in ihrer Stadt. Es war ein Eklat mit Ansage, der sich da am Freitag in Berlin in der Neuen Nationalgalerie abgespielt hat. Ausstellungseröffnung der amerikanischen Fotografin Nan Goldin. Sie ist bekannt als Aktivistin, als entschiedene Kritikerin der israelischen Gewalt im Gazastreifen und im Libanon. Und sie hat die Eröffnung als Plattform genutzt, ihre Kritik zu erneuern. Der Direktor der Neuen Nationalgalerie, Biesenbach, konnte zunächst seine Gegenrede nicht halten und wurde von AktivistInnen niedergebrüllt. Goldins Rede sei gefährlich verharmlosend gewesen und unerträglich, sagten fast wortgleich Hermann Parziger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und anschließend Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin. Er habe die Rede nicht als unerträglich empfunden, hat der Historiker Meron Mendel gestern Abend hier in Fazit gesagt. Solche Kritik müsse man einfach auch mal aushalten können. Und heute nun hat er zusammen mit seiner Frau, der Politologin Saba Nur Schema, ein Symposium kuratiert, das von der Neuen Nationalgalerie ergänzend zur Nan Goldin-Ausstellung gedacht war. Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung. Das war als Gesprächsraum für eine konstruktive Auseinandersetzung gedacht. Carsten Probst hat die Veranstaltung für uns beobachtet. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Probst, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Nach dieser hitzigen Freitagabend-Veranstaltung und überhaupt in Anbetracht der Brisanz des Themas war heute zunächst mal die große Frage, ob es wieder Störaktionen von AktivistInnen geben würde, ob es in den Debatten im Saal vielleicht auch laut werden würde. Wie haben Sie denn diese Veranstaltung erlebt?
Ja, Herr Rölke, entgegen den Erwartungen ging es eigentlich durchweg ruhig und diszipliniert zu. Es gab keine hitzigen Wortgefechte, keine Zwischenrufe, nicht einmal dann, als die Saalmikrofone für Beiträge aus dem Publikum geöffnet waren. Die Veranstalter hatten da ja offenkundig mit viel mehr Tumult gerechnet. Also die Anspannung, als man am Morgen dann am Tagungssaal eintraf, war mit Händen zu greifen. Es gab mehrstufige Eingangs- und Sicherheitskontrollen. Dann musste man auch noch Mäntel und Taschen zwingend an der Garderobe lassen. Dass dann die Diskussionen so ruhig abliefen, lag sicherlich auch daran, dass, obwohl es ja eine Tagung über Aktivismus war, gar keine Aktivisten auf der Bühne anwesend waren. Entweder weil sie nicht geladen waren oder weil sie wegen Boykottaufrufen gleich ferngeblieben waren, wie zum Beispiel die Künstlerin Candice Brights. Auch andere prominente RednerInnen wie Ayel Weizmann fehlten, die den Wortwechseln eigentlich ja auch nochmal eine gewisse stärkere Prägnanz vielleicht gegeben hätten. Ein Übriges tut natürlich dann auch die ausgleichende Wirkung der beiden InitiatorInnen des Symposions, Saba Nur Schema und Meron Mendel, die als Ehepaar ja schon quasi die muslimisch-jüdische Toleranz vorleben. Sie wollten natürlich mit dieser Tagung auch ganz klar ein Zeichen setzen, dass Dialog möglich ist. Und Saba Nur Schema sagte zu Beginn mit Blick auf den Tumult bei der Eröffnung der Ausstellung von Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie am Freitag:
Die Kunstfreiheit wird von mindestens zwei Seiten angegriffen. Von Aktivisten, von denen wir schon gesprochen haben, die Veranstaltungen sprengen und Menschen niederbrüllen. Aber auf der anderen Seite auch von Amtsträgern in der Kunst- und Kulturwelt, die palästinensische und pro-palästinensische Stimmen aus der Öffentlichkeit verdrängen wollen. Und beide Seiten bedienen sich der Logik des Boykotts.
Das Thema des Symposiums Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung war aufgeteilt im Wesentlichen in zwei Panels: zur Gesinnungsfrage Israel im Kulturbetrieb und zu der Frage, ob Boykottaufrufe in dieser Situation nützlich sind oder nicht. Dazu gab es in den vergangenen Monaten und Jahren ja schon bereits heftige Kontroversen. Herr Probst, wie war es denn diesmal?
Ja, die Kontroversen zeigten sich natürlich jetzt auch hier. Allerdings eben nicht in dieser Heftigkeit. Im ersten Panel eben zur Gesinnungsfrage Israel bekamen die Beteiligten auch erstmal ganz viel Raum, um zu erzählen, woher sie kommen, wie sie zu ihrer Haltung zum Konflikt um die BDS-Bewegung beispielsweise, um Israel, den Nahostkonflikt eigentlich gekommen sind. Der Künstler Leon Kahane zum Beispiel erzählte erst einmal, wie er als Sohn jüdischer Eltern in der DDR aufgewachsen ist, die dem Sozialismus nahestanden. Sein Vater war als Journalist Berichterstatter unter anderem beim Eichmann-Prozess in Jerusalem gewesen. Und Leon Kahane erinnerte dann daran, wie hart überhaupt in den beiden Nachkriegsdeutschlands die öffentliche Erinnerung an den Holocaust erkämpft werden musste.
Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das bedeutet. Vor allem für die Jüdinnen und Juden, die in Deutschland aufgewachsen sind, Ost und West, welche Rolle sie zugeschrieben bekommen, welche Rolle sie einnehmen müssen, wie stark diese ganze Last der Erinnerungskultur und der Aufarbeitung auf ihren Schultern lastet. Der Mythos des Antifaschismus wurde getragen von einigen wenigen Jüdinnen und Juden, die im Widerstand waren. Meistens Jüdinnen und Juden. Aber er hatte mit der Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun.
Ja, so versteht man dann aus diesen lange ausholenden biografischen Erzählungen, etwa wenn sich Leon Kahane darüber aufregt, wenn heute Aktivistinnen der Gegenseite davon reden, dass der Vorwurf des Antisemitismus politisch missbraucht werde, dann täte man ja so Kahane, als würde es den Antisemitismus in Deutschland quasi gar nicht geben, als sei das alles nur Fassade. Ja, und auf diesen möglichen Missbrauch aber des Antisemitismusvorwurfes wies die Publizistin Maria Ines Plaza-Laso hin, wenn sie dann mit Blick auf die Rede von Nan Goldin am Freitag bei der Eröffnung ihrer Ausstellung sagte:
Nan Goldin hat am Freitag für ein paar Minuten einen kleinen Raum aufgemacht. Ihre Worte, wenn sie nicht als unerträglich oder antisemitisch verdreht werden, können helfen, die Perspektive der Koexistenz eines sicheren Israels und eines freien Palästinas wieder in den Blick zu bekommen, die jahrzehntelang auch deutsche Staatsräson war.
Ja, das war so etwas wie die bekannte Frontstellung, Herr Rölke, die jeder kennt eigentlich aus diesen Debatten. Jeder konnte aber seine Position darlegen und im Großen und Ganzen dabei ausreden. Man saß dann am Ende auch trotzdem wieder friedlich beieinander.
Wir sollten natürlich auch über das zweite Panel noch sprechen zum Thema Boykott. Herr Probst, da hat die israelische Künstlerin Ruth Patir dran teilgenommen. Sie hatte eine heftig diskutierte Ausstellung in diesem Jahr. Sie hat nämlich im israelischen Pavillon der Kunstbiennale Venedig ausgestellt und wurde schon im Vorfeld mit Boykottaufrufen überzogen, weil der Pavillon vom israelischen Staat finanziert wird. Daraufhin hatte sie freiwillig beschlossen, diesen Pavillon verschlossen zu halten. Daraufhin wurde sie von israelischer Seite als Verräterin angefeindet. Was für eine Geschichte. Wie erlebt sie denn jetzt diesen Konflikt?
Ja, in diesem zweiten Panel, das fand ich eigentlich auch ganz bemerkenswert, hatte man den Eindruck, dass eigentlich keiner der Beteiligten überhaupt Boykottaufrufe will. Die Künstlerin Julia Scher beispielsweise sagte, sie habe anfangs die BDS-Bewegung durchaus für sinnvoll gehalten, weil sie geglaubt habe, durch das Abschneiden von Geldströmen könne man gewissermaßen geopolitischen Konflikten wie im Nahostkonflikt die Kraft nehmen, das sehe sie mittlerweile aber nicht mehr so. Und eben Ruth Patir ergänzte, sie habe ihre Haltung zum BDS ständig geändert und schilderte jetzt, wie sie eben als israelische Künstlerin eigentlich ständig zwischen allen Stühlen säße.
I am furious by the devastating amount of people dead in Gaza.
Ich bin wütend über die verheerende Zahl an Toten in Gaza. Ich bin wütend über die ethnischen Säuberungen. Und ich glaube nicht, dass BDS der Weg ist, um das zu stoppen. Ich würde gern Laura Poitras Film über Nan Goldin sehen. Ich möchte von Nan Goldin lernen, wie man mobilisiert und Wandel herbeiführt. Ich möchte von den großen Künstlerinnen lernen, wie ich eine bessere Künstlerin und bessere Aktivistin werde. Leider will niemand mir und meinen Studenten zeigen, worum wir bitten.
Ja, Boykottaufrufe, so schloss sie dann, bringen niemandem etwas und sie appellierte dann quasi an die Kraft der Kunst.
Welches Fazit würden Sie jetzt unter die heutige Veranstaltung ziehen, also diesen Gesprächsraum für eine konstruktive Auseinandersetzung? Hat dieser Gesprächsraum etwas gebracht?
Ja, sie hat unter wahrlich harten Bedingungen, muss man ja sagen, ein Anschauungsbeispiel dafür geliefert. Erst einmal, das ist tatsächlich sowas wie eine, in Anführungszeichen, ganz normale Debatte zum Thema Israel-Nahost im Kunstbetrieb geben kann, wenn alle Beteiligten das nur wollen. Eine Debatte, der gerade auch der Eskalation in den sozialen Medien entgegensteuert, weil sie Verzeihung, mitunter fast sogar schon langweilig war. Aber das ist mitunter eben auch ein Zerrbild. Aufgrund eben dieser vielen Absagen, die es im Vorfeld gab, es ist wichtig, sicherlich aus institutioneller Sicht, die Kunstinstitutionen in Deutschland müssen einfach ermuntert werden, sich diesen Debatten zu stellen, auch wenn es mühsam ist. Ich glaube, das war hier sogar so etwas wie ein Konsens, aber dass so viele Aktivisten das nach wie vor anders sehen, ist natürlich genauso klar.
Das Symposium Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung in Berlin im Rahmen der Nan Goldin-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie. Vielen Dank an Carsten Probst.
Gerne.
Schieber, Zuhälter und Huren, Kriegskrüppel und korpulente Kapitalisten, geile Spießbürger mit Stehkragen und reaktionäre Militärs mit Monokel. Mit scharfem Strich hat George Gross Typen gezeichnet, denen er in Berlin in den 20er Jahren begegnet ist. Ecce Homo nannte er ein Mappenwerk, was ihm prompt eine Anzeige nach dem Unzuchtsparagraphen einbrachte. Andere Verfahren, unter anderem wegen Gotteslästerung, folgten. Noch bevor die Nazis an die Macht kamen, emigrierte Gross Anfang Januar 1933 in die USA. Erst 1959 kam er nach Berlin zurück. Er starb wenige Wochen später nach einem Sturz, betrunken von einer Treppe. Für 2,5 Jahre gab es in Berlin ein Museum, das ihm gewidmet war, das kleine Gross-Museum. Heute war der letzte Tag. Thomas Fitzel war nochmal da und erzählt uns, was man dort jetzt leider nicht mehr erleben kann.
Der Ort, eine Tankstelle aus den 50er Jahren mit den für die Zeit typischen rundgeschwungenen Formen, ein Atelierhaus als Anbau, davor ein schattiger Garten mit Stauden, Wasserflächen und Schilf.
Der Ort ist eine Oase mitten in der Großstadt. Drumherum ist ein bisschen rough, die Nachbarschaft.
Ralf Kemper, der Vorstandsvorsitzende des George Gross in Berlin Vereins, der das Museum ehrenamtlich betrieben hat. Von Anfang an war ihnen klar, dass dies nur ein temporäres Projekt sein würde. Im Zivilleben ist Ralf Kemper ansonsten Anwalt.
Wir haben hier viele Menschen mit Drogenproblemen. Wir haben nicht wirklich reiche Menschen, die rumlaufen. Und auch das hätte Gross gefallen.
Wie ich nach Berlin kam, fand ich eigentlich den Rhythmus von Berlin eigentlich denselben. Der Typ des Berliners ist sich gleich geblieben.
George Gross, 1959, 4 Wochen vor seinem tödlichen Treppensturz.
Er wollte eigentlich nicht. Er hatte gebrochen. Er sagte, er will nie wieder zurück, aber seine Frau flehte ihn an. Und wenn er mit seinem Auto vom Savigny-Platz, wo er gewohnt hat, nach Kreuzberg gefahren wäre, hätte er hier tanken können.
Und in den 20er Jahren war Gross hier natürlich auch unterwegs.
Das war hier Ausgehviertel, Neulendorfplatz gleich um die Ecke. Piscator-Bühne war am Neulendorfplatz. Die größten Erfolge, die Piscator in Berlin feierte, war in Zusammenarbeit mit George Gross beim Schwelg.
1927, wo dann auch Boeuf und Berti zusammenarbeiteten, also Gross und Brecht.
Führt auch gleich zu unserer aktuellen Sonderausstellung.
Womit wir auch reingehen. Das war es ja, was Gross bei seiner Rückkehr 1959 plante. Eine Ausstellung.
Und diese Ausstellung braucht eine gewisse Zeit, weil eine solche Ausstellung, die ich in Berlin zuerst machen will, die muss so poliert werden wie eine Parade.
In der Ausstellung ist es voll, die Leute stehen Schlange an der Kasse.
Ich habe es in der Zeitung gelesen.
Seitdem wir gesagt haben, dass wir schließen, werden wir eigentlich überrannt.
Ich war schon mal hier, ja, und habe Freundinnen überredet, die das noch nicht kannten, dass wir unbedingt noch mal hierher gehen müssen. Und es ist eine ganz wunderbare, schöne Location.
George Gross mag ich schon, aber hier bin ich tatsächlich noch nicht gewesen.
Alles beeindruckend, wunderbar. Die müssen wieder sichtbar gemacht werden. Also mit wenigen Strichen hat er die Merkmale des Bösen herausgearbeitet. So sehe ich gerade jetzt hier.
Im Erdgeschoss zeigt eine Überblicksausstellung sein Werk.
Wir stehen hier vor einem ersten Bild, recht früh, 1915. Und das ist der Übergang zu seiner typischen Zeichenmethode, die nur mit hartem Strich arbeitet. Wir sehen also nur die Umrisse und wir sehen böse Fratzen und fiese Typen, die die Frauen anbaggern wollen. Und er sagte, die Inspiration dazu hat er bekommen in Pissoirs. Zeichnungen, die in Pissoirs hinterlassen wurden.
Wir gehen ein paar Schritte weiter.
Eins meiner Lieblingszeichnungen ist etwas später, 1919, also aus der Hochzeit der Dada-Zeit. Es heißt Sumpfblüten des Kapitalismus. Und wir sehen die typischen Grossfratzen. Also böse, fiese, bourgeoise Menschen, Ausbeuter und die Schlemmen, die das Geld zählen. Und außen sehen wir durchs Fenster Trümmer, Kriegsinvaliden und eine Dirne.
Erkennbar an den Römergläsern eine Weinstube, wie sie Gross auch 1959 wieder vorfand.
Sie gehen in eine kleine Weinstube, Berlin West, und dort sitzt derselbe Stammtisch, den ich gezeichnet habe, 1921. Und diese Modelle, die damals saßen, sitzen noch da. Das sind nur jetzt alte Herren.
Zu seinen Lebzeiten hat er das wieder vorgefunden, was er 30 Jahre vorher gezeichnet hat.
In der oberen Etage werden die Wechselausstellungen gezeigt. 5 in 2,5 Jahren, jeweils mit einem ausgezeichneten Katalog begleitet.
Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, mit dem Werk von Gross sich auch heute noch auseinanderzusetzen, dass sein Werk hochaktuell geblieben ist, dass es verschiedene Facetten hat und dass eigentlich in Berlin ein Ort dafür geschaffen werden muss.
Die letzte widmet sich der Arbeitsbeziehung von Gross, Brecht und Piscator. Seine Freundschaft zu Brecht hinderte Gross nicht daran, ihn kritisch in einer Karikatur aufs Korn zu nehmen.
Wir sehen mehrere Figuren, steckt alle in die Tasche, Piscator, Sternberg, Schlichter. Wir sehen eine Mitarbeiterin von Brecht in deutlicher Positur, nackt trete ich vor dich hin.
Me Too, 1927, da war Gross eben unbestechlich. Und nun ist es Schluss mit dem kleinen Gross-Museum.
Alle heulen, nur nicht wir, weil wir sehen uns bestätigt. Der Erfolg gibt uns recht. Also es hätte nicht besser laufen können. Was halt nicht funktioniert hat, ist das aktive Einwerben von Mitteln. Und insofern, wir blicken zurück und sagen, ja, also wir haben nichts falsch gemacht.
Das kleine, feine Georges-Gross-Museum in Berlin-Schöneberg ist Vergangenheit. Ein Rundgang zur Dernière war das von Thomas Witzel. Jeden Tag, wenn nicht gerade Ferien sind, gehen Millionen Kinder und Jugendliche bereits frühmorgens zur Arbeit. Sie gehen zur Schule und lernen stundenlang. Sie sitzen in Klassenräumen und versuchen, sich zu konzentrieren. Manchmal können sie ein bisschen Luft schnappen auf dem Schulhof. Das ist der Alltag, jahrelang, für Kinder und Jugendliche. In Berlin zum Beispiel gehen zurzeit rund 400.000 Schülerinnen und Schüler täglich ihrer Arbeit nach. Die Schule ist ihr direktes Lebensumfeld. Und viele, viele Schulen sind in einem teilweise erbärmlichen Zustand. Regelmäßig sind Klagen und Horrorbeschreibungen in der Zeitung zu lesen über wahrlich ekelerregende Zustände, zum Beispiel auf Schultoiletten. 550 Schulen werden zurzeit in Berlin saniert. Was sagt uns das? Die Bildungsmisere ist, wenn man so will, auch eine Schulgebäudemisere. Und das in diesem sehr, sehr wohlhabenden Deutschland. Auch an dieser Stelle wird sichtbar, da gibt es bei der Strukturierung dieses Wohlstands ein erhebliches Problem. Und nun die gute Nachricht. Die FAZ hat darüber berichtet, dass ein Frankfurter Architekturbüro in Berlin bald 45 Schulen gebaut haben wird. 21 gibt es schon. Es sind vorfabrizierte Holz-Compartment-Schulen. Wie die aussehen, wie sie funktionieren, das möchte ich nun von Nicole Kerstin-Berganski erfahren. Sie ist Architektin im Büro NK Back in Frankfurt und Professorin an der TU, an der Technischen Universität in Berlin für Architektur und innovative Konstruktion. Und sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Berganski.
Ja, guten Abend.
Eine Schule aus Holz, vorgefertigt und vergleichsweise schnell und wahrscheinlich auch günstig zu bauen. Nehmen Sie uns doch mal gedanklich zunächst mal mit in eine solche Schule. Welche Räume, welche Materialien, welche Eindrücke bekomme ich denn, wenn ich als Schülerin, als Schüler, als Lehrer eine solche Schule betrete?
Ja, ganz einfach gesagt, uns als Planende geht es darum, eine nachhaltige Bildungsarchitektur an sich zu entwickeln, also Gebäude zu haben, die über ihre Raumqualitäten, über ihre haptischen Oberflächen, natürliche Ästhetik ein angenehmes Raumklima schaffen für die Schülerinnen und Schüler. Da geht es nicht nur allein um dieses Material. Wir verwenden Holz als CO2-speichernden und nachwachsenden Rohstoff, der über die direkte haptische Oberfläche eben die Raumatmosphären schafft. Aber zugleich wollen wir auch eine große natürliche Belichtung in den Räumen zur Verfügung stellen. Also ein lichtes, leichtes, offenes Gebäude schaffen und damit eine angenehme Atmosphäre in den Klassenräumen.
Also auch die Lichtführung ist ganz entscheidend für das sich wohlfühlen.
In jedem Fall, dass es ein Gefühl von Offenheit auch schafft, dass es Blickbeziehungen auch gibt nach außen und dass man über die natürliche Belichtung in den Klassenräumen auch eine angenehme Atmosphäre schafft, weil wir dann nicht auf das Kunstlicht und daher an der Stelle ja auch sehr energiesparend, effizient eine Umsetzung haben, die uns Menschen aber sehr liegt, ne? Mit einer großen Lichtatmosphäre auch Innenräume zu schaffen.
Also sind das ganz klassische Klassenzimmer mit Fluren dann auch und Aufenthaltsräumen?
Da gibt es verschiedene Aspekte. Also es gibt tatsächlich noch die klassischen Flurschulen, sind nicht alles Compartment-Schulen. Und da versuchen wir aber durch Aufweitung in den Flurbereichen Sitznischen zu schaffen, die eben zu Pausenzwecken, aber auch unter anderem für kleine Lerngruppen auch immer mitgenutzt werden. Und da müssen wir einfach unser kreatives Potenzial nutzen als Plan, ne? Zu sagen, wie schaffen wir trotz vielleicht noch auch traditioneller Flurschulen den Kindern möglichst viel unterschiedliche Räume anzubieten.
Jetzt müssen Sie mal den Begriff Compartment, glaube ich, erklären. Was ist ein Compartmentbau?
Also eine Flurschule hat halt wirklich Flure, von denen rechts und links jeweils die Klassenräume, Stammgruppenräume abgeben. Und im Compartment-Schulbereich sieht man eben schon Lernzonen vor, die zum einen auch durch Sichtverbindungen zu den abgetrennten Klassenräumen Bezüge bieten, aber eben erweiterte Lernzonen quasi in Verbindung auch zu den Flurbereichen haben. Also einfach, sagen wir mal, ein größeres Raumangebot mit unterschiedlichen Raumcharakteren, die als Lernbereiche geboten werden.
Ich hatte es gesagt, Sie sind Architekturprofessorin in Berlin für innovative Konstruktion. Sind denn diese Holzschulen, über die wir da sprechen gerade, die ja Ihr Büro NK Back auch baut, sind die zum Beispiel das Ergebnis einer solchen Innovation?
Schöne Frage. Finden wir in jedem Fall, weil wir damals gefragt haben, eine Stahlcontainerschule in Frankfurt zu errichten. Das war der erste Baum, mit dem das Ganze ja auch begonnen hatte. Und wir sind sehr froh, weil es war für uns eine unvorstellbare Idee zu denken, Stahlcontainer für Schülerinnen und Schüler zu errichten. Und das war die erste Holzmodulschule Deutschlands, die überhaupt gebaut wurde.
Also das krasse Gegenteil. Schule.
Das krasse Gegenteil, genau. Oh. Aber eben diese Stahlcontainerschulen, die sind halt, haben hohe Brüstungen, die haben einfach keine natürliche Materialität, ne? Weil wir in den Schulen Holz verwenden. Und das sind natürlich Aspekte, die ich auch an der TU Berlin auch weiter in Forschungsvorhaben gründen will, weil ich stehe dafür, Antworten auf die Frage zu finden, wie wir in Zukunft gemeinsam gut leben können. Und da wollen wir natürlich wirklich gute Räume entwickeln, in architektonischer, fertigungstechnischer, aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Also es ist ein großes Feld, was wir da auch beschreiten wollen, weil wir einerseits an Materialien forschen, aber natürlich wirklich auch die Raumbildung sehr in Betracht ziehen.
Lassen Sie uns nochmal konkret über diese Schulen sprechen, die Sie ja auch in Berlin bauen, nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin. Wie lange dauert es, bis so eine solche Schule dann da steht?
Das hängt natürlich ein bisschen von der Größe ab, aber die Effizienz liegt ja unter anderem in der systemischen Bauweise, in der Vorfertigung, dass auch die Zeit vor Ort auf der Baustelle begrenzt ist. Das heißt, man hat weniger Lärm vor Ort, weil in dem Fall einer modularen Bauweise quasi die Raummodule im Werk gefertigt werden und dann wirklich gezielt und planmäßig innerhalb kürzester Zeit vor Ort aufgestellt werden können.
Wenn Sie sagen systemisch, dann heißt es auch seriell.
Genau, also man kann eine systemische Bauweise unterschiedlich auslegen. Also es ist eine Art von Elementbauweise und in unserem Fall die modulare Bauweise, wo so ein Klassenraum beispielsweise aus 3 Holzmodulen besteht. Und das mittlere Modul eben ohne tragende Seitenwände geliefert werden. Und das ist eben eine große Vorfertigung, die eben eine optimale Verringerung der Bauzeit ermöglicht.
So wie Sie das beschreiben, Frau Berganski, können Sie wahrscheinlich dann auch relativ präzise den Zeitrahmen, den vorgegebenen Zeitrahmen einhalten. Das ist ja nicht ganz unwichtig heutzutage.
Genau, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der uns immer wieder als Frage gestellt wurde. Selbstverständlich, genau, können damit die Zeitrahmen wunderbar eingehalten werden. Und einfach ein großes Potenzial, was genutzt werden kann, ohne auf architektonische Qualität zu verzichten. Also den Kostenrahmen und Zeitrahmen eben effizient zu halten.
Sie hatten es schon gesagt, Frau Berganski, Holz als CO2-Speicher. Also das Ganze muss man auch betrachten im Zusammenhang mit dem, ja, mit dem Schlagwort oder mit dem Stichwort Baukultur im Klimawandel.
Ja, selbstverständlich. Und das Feld ist da noch groß. Also wir sehen ein großes Potenzial auch in der Entwicklung weiterhin der Anwendung des nachwachsenden Rohstoffs. Und da müssen wir uns ja gar nicht alleine auf den Schulbereich, auf die Schulgebäude beschränken. Auch Wohnungsbau ist ja ein großes Thema heutzutage. Auch da gibt es noch große Potenziale, diesen nachwachsenden Rohstoff auch in der Anwendung weiter zu verwenden.
Also auf dieses Stichwort wollte ich natürlich kommen, das Potenzial. Es ist also im Prinzip auch möglich, ja diese systemische Bauweise auf den Wohnungsbau zu übertragen.
Selbstverständlich. Also auch die modulare Bauweise, auch eine quasi elementierte Bauweise, gibt ja auch Mischkonstruktionen, Mischformen, die wir zum Teil auch in den Compartmentschulen schon denken. Das ist ja der konstruktive Aspekt daran, wie man die Tragsystematik daran entwickelt und mit dem Planungsteam auch denkt. Aber erstmal die Verwendung von Holz, auch gerade insbesondere im Wohnungsbau, auch in der modularen Bauweise, wäre ein großes Feld in der Anwendung.
Haben Sie denn Rückmeldungen schon bekommen von Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrern, die in einem solchen Gebäude Unterricht gehen, ihrer Arbeit nachgehen?
Häufig, also insbesondere hier in Frankfurt, haben wir die Europäische Schule, die wurde ja auch sehr häufig besichtigt. Auch mit meinen Studentinnen und Studenten von der TU Berlin hatte ich die Möglichkeit, jetzt in dem Jahr eine Besichtigung an der Europäischen Schule vorzuführen. Und da sehen wir ja immer die Schülerinnen und Schüler und treffen die dort und kriegen natürlich eine Rückmeldung. Auch die erste Schule, die wir in Berlin gebaut hatten, das ist die ISS Mahlsdorf. Da war ich gerade wieder auch mit einem kleinen Team vor Ort und habe die Kinder dort getroffen, die uns dann ansprechen. Und das ist natürlich die direkte Rückmeldung, die uns ja auch interessiert und die auch wichtig ist, quasi zu wissen, wie ist jetzt das Feedback? Was hat man noch vielleicht für Möglichkeiten zu verbessern? Und die Rückmeldungen sind sehr positiv.
Das Frankfurter Architekturbüro NK Back baut 45 Schulen in Berlin. Innovative Holzarchitektur, mitentworfen von der Architektin und Architekturprofessorin Nicole Kerstin-Berganski. Frau Berganski, vielen Dank für das Gespräch. Guten Abend.
Guten Abend. Ich danke Ihnen auch herzlich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Antikenreihe Anthropolis 1 bis 5 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg ist in Wien mit dem Nestroy-Theaterpreis als beste Aufführung im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden. In 5 Teilen erzählt die Regisseurin Karin Bayer darin die Geschichte vom Aufstieg und Fall der antiken Stadt Theben. 2 Jahre dauerten die Proben für den insgesamt 9-stündigen Theatermarathon. Die Regisseurin Bayer bedankte sich am Abend bei der Preisvergabe in Wien bei ihrem gesamten Team dafür, dass man so lange gemeinsam an diesem Mammutprojekt habe arbeiten können. Den Preis für sein umfangreiches Lebenswerk mit mehr als 50 Theaterstücken erhielt der österreichische Autor, Schauspieler und Dramatiker Felix Mitterer. Der Nestroy-Theaterpreis in Wien heute Abend wurde er vergeben. Und nun weitere Kulturnachrichten von Caroline Kuban.
Die St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin wurde 1773 als erste katholische Kirche in Preußen nach der Reformation erbaut. Am Vormittag wurde das denkmalgeschützte Bauwerk nach 6 Jahren Umbau und Sanierung mit einem Gottesdienst feierlich wiedereröffnet. Es solle ein Ort der Herzlichkeit und Offenheit sein, sagte Berlins Erzbischof Heiner Koch bei einem Pontifikalamt. Die Kirche solle offen sein für die Menschen, die zu uns kommen, die glauben, die nicht an Gott glauben, für die anderer Religionen, für die, die suchen und fragen und für die, die einfach nur ausruhen wollen, so Koch weiter. Die Arbeiten hatten für Kontroversen gesorgt. Besonders umstritten war die zentrale Bodenöffnung mit einer Treppe zur Unterkirche, die seit Wiedererrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang ein herausragendes Merkmal der Kathedrale war. Erst nach juristischen Auseinandersetzungen konnte die Öffnung geschlossen und damit der Altar ins Zentrum der Kirche gerückt werden. Die Baukosten gibt das Erzbistum mit etwa 44,2 Millionen Euro an. Nachdem der algerische Schriftsteller Boualem Sansal am Flughafen in Algier verhaftet wurde, haben sich jetzt verschiedene Literatur-Nobelpreisträger und andere prominente Autorinnen dem Appell ihres Schriftstellerkollegen Kamel Daoud angeschlossen, der die sofortige Freilassung seines Freundes fordert. Zu den Unterzeichnern gehören Annie Ernaux, Orhan Pamuk, Roberto Saviano und Salman Rushdie. Auch aus Deutschland bekommt der Friedenspreisträger Sansal Unterstützung. Nach dem Pen Deutschland fordert nun auch die Schriftstellervereinigung Pen Berlin seine sofortige Freilassung. Boualem Sansal hat sich nach Angaben des Pen-Zentrums über Jahrzehnte hinweg durch seine literarischen und politischen Werke als eine der wichtigsten Stimmen Algeriens etabliert. Trotz seiner oft kritischen Haltung gegenüber dem algerischen Staat habe er sich stets dafür entschieden, in Algerien zu bleiben und nicht ins Exil zu gehen.
Er ist ein großer Geschichtenerzähler, dieser Südkoreaner Sung-Wan Kim. 1975 wurde er in Seoul geboren. In seinen Installationen aus Video, Zeichnung, Skulptur und Architektur verfolgt er das Projekt, Geschichte mit den Sinnen zu interpretieren. Sein Thema ganz oft die Migrationsgeschichte. Ihn beschäftige, sagt Sung-Wan Kim, wie sich der Körper durch die Geschichte bewegt. Das Zentrum für Kunst und Medien, ZKM, in Karlsruhe hat dem heute auf Hawaii lebenden Südkoreaner nun eine große Einzelausstellung gewidmet. Sie ist inspirierend rätselhaft, hören wir von unserem Kritiker Rudolf Schmitz.
Nanmen, Ist das nun koreanisch oder hawaiianisch, was da gesungen wird? Keine Ahnung, aber darauf kommt es auch nicht an. Denn obwohl Hawaii seit dem beginnenden 20. Jahrhundert stets ein wichtiger Brückenkopf für koreanische Auswanderer und Flüchtlinge mit dem Ziel USA war, ist historisches Wissen für Sung Yang Kim nicht wirklich entscheidend.
What I'm showing is in a way like an architecture.
Was ich hier zeige, ist in gewisser Weise eine Architektur, ein Raum, eine Grammatik, wo eins zum anderen führt. Und hoffentlich wird diese Architektur erkannt. Es ist nicht wichtig, ob man nun bestimmte Personen kennt oder etwas über Korea weiß.
In dem Video Washing Brain and Corn von 2010 lässt der Künstler seine jugendliche Nichte Yoon-Jin Kim eine brutale Geschichte erzählen, die sie nur vom Hörensagen kennt. Sie bezieht sich auf die Zeit des Kalten Krieges. Ein kleiner Junge sagt den Propagandasatz, ich hasse die Kommunisten. Ihm wird von nordkoreanischen Spionen daraufhin der Mund zerschnitten. Während seine Nichte dies erzählt, wird dem Co-Akteur David Michael D. Gregorio, Komponist und Lebensgefährte von Sung Wan Kim, das Gesicht verunstaltet, durch grobe Markierung mit dem Filzstift. Der Künstler hat auf Plastikfolie gezeichnet, das dann auf das Gesicht projiziert, das Ganze wiederum gefilmt. In dieser Art Collage-Technik funktionieren die Videos von Sung Wan Kim und diese komplexe Herstellungstechnik ist zugleich erkenntnistheoretische Botschaft.
So, multilayered, I think, means getting to know what really happened.
Vielschichtigkeit bedeutet, zu wissen, was wirklich geschah. In der Erziehung neigen wir dazu, Dinge zu vereinfachen oder zu leugnen, die wir nicht verstehen. Darüber denke ich nach, wie unser Wissen strukturiert ist.
Die Nichte des Künstlers taucht in mehreren der hier gezeigten Videoinstallationen wieder auf. Wir schauen ihr zu beim Älterwerden, beim Versuch, die eigene Rolle als in Amerika geborene Koreanerin zu begreifen.
Yoon-Jin Kim is my niece, my sister's daughter, and she was born in the US in 2000.
Yoon-Jin Kim ist im Jahr 2000 in den USA geboren. Ich interessiere mich für diese Beziehung zwischen den Generationen und wie wir zusammenleben. Einen gemeinsamen Raum teilen, eine Stadt. Wie wir das Weltgeschehen beurteilen, ist unterschiedlich. Aber wir kommunizieren. Wir leben zusammen. Wir müssen kollaborieren.
Sung Wan Kims Videos sind Gespinste aus erzählter Geschichte, aus Mythen, Folklore, Klatsch und Ratsch. Nicht immer einfach zu kapieren, worum es da eigentlich geht und wer da über was mit welchen Mitteln spricht oder argumentiert oder widerlegt oder Identitätskonstruktionen versucht. Man sieht, wie der Künstler von einer amerikanischen Lehrerin in koreanischem Tanz unterrichtet wird. Man sieht die sogenannten Picture Brides, koreanische Mädchen und Frauen, die durch Make-up, Kleidung, Verhaltensform suggerieren möchten, überhaupt keine Asiatin zu sein. Geschichtlicher Hintergrund: Im Zweiten Weltkrieg und durch den Angriff auf Pearl Harbor wurden asiatisch wirkende Einwanderer sehr oft Opfer von Hassverbrechen. Wenn im Video zu sehen ist, dass jemand den Kopf eines oder einer anderen mit dem Arm umschlossen hält, also in den Schwitzkasten nimmt, so bezieht sich das auf die Widerstandsgeste einer historischen Figur, eines Koreaners zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals wurde Korea durch Japan kolonisiert und annektiert.
When Korean people were asked to get rid of their long hair.
Als die Koreaner aufgefordert wurden, sich von ihrem langen Haar zu trennen, sagte er: Ihr könnt mir den Kopf abschlagen, aber nicht mein Haar abschneiden. Und diese Geschichte wird überliefert, um die japanische Annexion zu kommentieren. Sie ist wichtig fürs koreanische Selbstverständnis.
Nicht zufällig ist die Ausstellungsarchitektur dieser Werkschau labyrinthisch, von geometrischen Splitterformen, Torbögen, Durchgängen, Dunkelbereichen geprägt. Hier geht es um die komplexe Konstruktion von Migrationsgeschichte und Identität, um Grenzen, Verbote, Tabus, Durchlässigkeiten. In einer manchmal verwirrenden, aber dann auch inspirierend fremdartigen Formensprache. Wie können wir zusammenleben? Wie können wir die anderen begreifen? Wie öffnen wir uns bei aller Differenz einen gemeinsamen Raum? Das schwebt als Fragestellung über der ganzen Sache. Und macht diese Werkschau zu einem herausfordernden Abenteuer.
Bis April ist sie zu sehen, diese Arbeiten des Südkoreaners Sung Wan Kim im ZKM in Karlsruhe, Rudolf Schmitz berichtete. Sören Fazit, die Kultur vom Tage. Wenn wir jetzt über eine Volksabstimmung in der Schweiz sprechen, dann nicht über die Frage zum Autobahnausbau, die die Eidgenossen heute zu entscheiden hatten. Sie haben sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen. 5.000 Millionen, also 5 Milliarden Euro bzw. Schweizer Franken für verschiedene Autobahnprojekte auszugeben. Manche sprechen schon von einer Verkehrswende in der Schweiz. Warten wir es ab. Wir wollen über einen viel kleineren Betrag sprechen, über 35 Millionen, die jetzt sehr wohl ausgegeben werden, aber nur von den Bürgerinnen und Bürgern im Kanton Basel-Stadt. Geld für das Rahmenprogramm des Eurovision Song Contest, ESC. Eine Kleinpartei, die EDU, die christlich-konservative Eidgenössische Demokratische Union, diese Partei hatte die erforderlichen Unterschriften gesammelt und so eine Volksabstimmung erzwungen. 66% der Bürgerinnen und Bürger in Basel haben dem Verbotsantrag abgelehnt und damit Ja gesagt zum ESC-Rahmenprogramm in Basel. Was war da genau los in der Schweiz? Ein Kommentar von unserem Exilschweizer Kritiker in Berlin, Tobi Müller.
Die EDU wusste im Prinzip, dass sie vor dem Stimmvolk keine Chance haben würde in Basel. Eine Annahme des Referendums gegen das Rahmenprogramm hätte nicht nur den ESC beschädigt, sondern auch den Ruf des Stadtkantons Basel. Die Austragung stand dabei nie zur Diskussion. Aber es hätte keine zentralen Übertragungen und keine begleiteten Feste gegeben. Der ESC in Basel wäre eine Feier bei Feinden gewesen, ein weltweit übertragenes Event bei einem schlechten Gastgeber. Die Partei ist in Basel kaum vorhanden. Bei den letzten Wahlen erreichte sie 300 Stimmen. Warum ging die Kleinpartei dennoch in die Offensive? Erstens, die EDU sah bei manchen TeilnehmerInnen des Wettbewerbs den Satanismus am Werk. Gesicht der Kampagne war die irische, non-binäre Person Bambi Thug. Das Kostüm der diesjährigen Teilnehmerin hatte unter anderem Hörner und auf der Bühne soll sie in einem Pentagramm gesungen haben. Das kann man zum einen der Bildsprache der unter jungen Leute wie der beliebten Goth-Music zurechnen, es wird aber auch im Satanismus verwendet. Dass im Pop sich die Zeichensprache von fast überall her bedienen kann und sie zu etwas anderem verwandelt, konnten oder wollten die radikalen Christen nicht sehen. Die zweite Stoßrichtung der Kampagne war anschlussfähiger. Der ESC sei eine Feier der Wokeness, ein Schaulaufen von Freiheitskämpfen, die nicht nur radikalen Christen nicht passt, sondern auch vielen konservativen Kräften, Rechten bis Rechtsextremen erst recht. In diesem Lager vermutete die EDU unterstützende Stimmen. Die hat es wohl auch gegeben, wenn immerhin 34% der Abstimmenden die kleine EDU unterstützt haben. Allerdings hatte selbst die in Teilen rechtsoffene Schweizer Volkspartei, die SVP, die Nein-Parole beschlossen und den Kredit also befürwortet. Der Basler Lokalstolz war einfach zu groß und vielleicht trug auch die ökonomische Sicht zur Niederlage bei. Events von der Größe und der Strahlkraft des ESC führen zu sogenannten Sekundäreffekten in einer Stadt, zu Mehreinnahmen in der Hotellerie, der Gastronomie und beim Transportwesen. Das übertrumpft bei vielen auch rechts der Mitte die Angst vor einer Popveranstaltung, die tatsächlich auch eine politische Veranstaltung ist, auch wenn das die Veranstalter selbst wegen der Statuten öffentlich stets verneinen. Der ESC hat ein großes queeres Herz und fast alle Teilnehmenden haben mit dem Rechtsruck in ganz Europa nichts zu tun. Sie stehen für andere, für inklusive, unter anderem antirassistische und sozialere Werte. Vermutlich haben am Ende auch die alten Geister der Stadt Basel mitgeholfen, dieses Referendum abzulehnen. Noch heute sprechen ältere Leute über den Dezember 1967, als das Volk über einen Zusatzkredit für den Erwerb von 2 Bildern von Pablo Picasso abgestimmt hat. Selbst der Fußballclub, der FC Basel, sprach sich damals für die 2,4 Millionen Schweizer Franken aus. Mit Erfolg. Die beiden Bilder sind heute unendlich viel mehr wert. Und auch heute hat die Stadt Basel auf die Zukunft gesetzt. Die Popwelt wird der Stadt in ihrer Mundart Merci sagen lernen müssen. Es ist ganz einfach. Dankeschön.
Steuergeld für die ESC-Sause in Basel. Ein Kommentar war das von Tobi Müller. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Ambrose Weibel reflektiert in einer Kolumne der Tageszeitung über das Joggen und Radfahren in der reizarmen November-Natur und schließt mit einem Witz, der ihm beim Nachdenken über zeitgemäßen Verzicht einfiel. Ein Bettler klingelt an der Tür einer hochherrschaftlichen Villa. Die Dame des Hauses öffnet, unser Mann sagt, gnädige Frau, verzeihen Sie bitte die Störung, aber ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Worauf sie antwortet, aber lieber Freund, Sie müssen sich zwingen. Falls Sie den schon kannten, pardon. Nur nebenbei, der Witz Nummer 1 im Witzduell auf der Seite SZ für Kinder in der Süddeutschen Zeitung geht so. Was macht Schmerz so unangenehm? Das M. Witz Nummer 2 lesen Sie bitte selbst nach. Wir wechseln ins ernste Fach. Unter der Überschrift »Großer Schmerz in kleinen Seelen« erinnert Jürgen Kesting an Giacomo Puccini, der am 29. November 1924 verstorben ist. Weil Puccini unter vielen Musikkennern nicht gerade zuerst genannt wird, wenn es um den Höhenkamm der Kompositionskunst geht, eröffnet Kesting mit einem verblüffenden Zitat von Marcel Proust. »Werft auf die schlechte Musik euren Fluch, aber nicht eure Verachtung. Je mehr man die schlechte Musik spielt oder singt, und leidenschaftlicher als die gute, desto mehr füllt sie sich allmählich an mit den Träumen, den Tränen der Menschen. Ihr Platz ist sehr tief in der Geschichte der Kunst, ungeheuer hoch aber in der Geschichte der Gefühle innerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Der FAZ-Autor Kesting bemerkt dazu, eine erstaunliche Umwertung ästhetischer Maßstäbe. Aus ihr spricht einerseits Spott über die Pharisäer des guten Geschmacks, andererseits die Rechtfertigung für das Erhabene von unten. Wessen Musik aber hätte sich tiefer eingesenkt in die Träume und Tränen der Menschen als die von Giacomo Puccini. Das Feuilleton-Thema Nummer 1 ist unterdessen die Ausstellung »This will not end well«, also »Das wird nicht gut enden« in der Neuen Nationalgalerie Berlin. Eine Retrospektive mit den Werken der US-amerikanischen Fotografin Nan Goldin. Wie es bei der Eröffnung zuging, schildert Peter Richter in der SZ. Nan Goldin rief lautstark und unterstützt von Aktivisten zum Protest gegen Israel auf, verglich das militärische Vorgehen des Landes in Gaza und Libanon mit Pogromen und nannte es einen Genozid. Jemand schrie »Fuck Israel«. Goldin schien es mit Freude zu registrieren. Eine Gegenrede des Direktors der Neuen Nationalgalerie Klaus Biesenbach wurde von den Demonstranten konsequent überschrien, unter anderem mit Rufen wie »Yalla Intifada«. Der SZ-Autor Richter hält sich mit eigenen Bewertungen zurück, anders Markus Wöller in der Tageszeitung Die Welt. An diesem Abend ist Goldin nicht als Künstlerin aufgetreten und man sollte ihren Auftritt auch nicht als Performance missverstehen, wie es einige Stimmen noch am Abend wohlwollend interpretiert haben. Denn Goldin hat ihre Kunst missbraucht, um sich als Aktivistin eine Bühne zu verschaffen. Hermann Patzinger, der scheidende Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, empfindet Nan Goldins Äußerungen als unerträglich und durch ihre Einseitigkeit gefährlich verharmlosend. Das waren sie allerdings schon seit langem. Wenn die Stiftung und die Nationalgalerie ihr nun diese Bühne nicht geboten hätten, wäre es sicher keine Zensur gewesen, nur ein bisschen weniger naiv. So der Weltautor Markus Wöller. Im Berliner Tagesspiegel berichten Birgit Rieger und Nicola Kuhn über das Symposium Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung an diesem Sonntag, eine Begleitveranstaltung zur Goldin-Retrospektive, initiiert von dem muslimisch-jüdischen Ehepaar Sabanur Schema und Meron Mendel. Mendel warb für gegenseitige Empathie. Er beklagte, dass Menschen für den Krieg in Gaza verantwortlich gemacht würden, die nichts damit zu tun haben. Wir brauchen keine Gesinnungsprüfung, sagte er im Hinblick auf die im Bundestag beschlossene Resolution gegen Judenhass und Antisemitismus. Bereits verabschiedete Resolutionen hätten nur zu weiterer Polarisierung und Unversöhnlichkeit geführt. Mendel bekräftigte aber auch, Proteste gehören dazu, heißt es im Tagesspiegel. Und das war's. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche. So angenehm, dass Sie hinterher mit einer Überschrift der FAZ ausrufen möchten: Die Erde ist doch das schönste Kügelchen im ganzen Kosmos.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.